Hi, wir sind's, Rebecca Piron und Christian Erhardt. Bevor wir mit der neuen Ausgabe der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands loslegen, hier noch ein heißer Tipp.
Am 13. und 14. Juni ist es soweit. Das Forum Kommunal 2024 findet in Augsburg statt. Vorträge, Workshops, Netzwerken, ein gemeinsames Dinner und viele, viele Überraschungen warten auf Sie.
Die wichtigsten Themen auf dem Forum Kommunal, wie zum Beispiel heben wir das Potenzial im ländlichen Raum.
Was halten wir dem Fachkräftemangel entgegen und wie können Kommunen als Arbeitgeber attraktiver werden?
Und natürlich die Rolle der Digitalisierung in unseren Rathäusern. Von Kosteneinsparungen bis zur Effizienzsteigerung, von besseren Bürgerservices bis hin zu innovativen Lösungen.
Jetzt anmelden für das Forum Kommunal unter www.forum-kommunal.de.
Gemeinsam gestalten wir Deutschland. Gestalten Sie mit. Wir freuen uns auf Sie am 13. und 14. Juni in Augsburg. Kommunal Perspektive, die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Wir, der Fraktionsvorstand, das sind Rebecca Piron. Grüß dich, hallo.
Hallo Christian.
Tja, und mein Name ist Christian Erhardt-Maciewski. Das hier ist Teil 2 unserer Serie zum Thema Mobilität in Deutschland. Wir zeichnen übrigens an einem Montagmorgen nach einem Rekordhitzewochenende aus. Rebecca, in eurer heißen Stadtwohnung, hat euch Mobilität irgendwie geholfen, dem Ganzen zu entfliehen?
Ich glaube, da hätten wir ganz schön weit fliehen müssen. Uns hat eher die Immobilität geholfen. Wir sind schön zu Hause geblieben, wo es noch einigermaßen kühl war. Und draußen haben wir uns sehr, sehr langsam fortbewegt.
Siehst du, ich werde jetzt wieder Werbung für das Landleben machen. Wenn man im Norden Brandenburgs wohnt, dann ist man in 90 Minuten am Samstagmorgen ab 7 Uhr losgefahren an der Ostsee in Warnemünde. Und da ist es nicht ganz so heiß gewesen.
Da bin ich ein bisschen neidisch.
Okay, gut. Ja, wollen wir aber über Inhalte sprechen, über Mobilität in diesem zweiten Teil. Da haben wir im ersten Teil hatten wir ganz viele Themen, eigentlich nur mal angesprochen, wir beiden. Da erinnere ich mich an Tempo 30, an Radverkehr, E-Scooter, autonomes Fahren natürlich. Habe ich sonst noch was vergessen, Rebecca?
Wir hatten eine ganze Menge auf dem Zettel in der letzten Folge. Ja, alles, was du genannt hast. Wir haben uns aber auch relativ lang und eingehend mit ÖPNV beschäftigt. Ganz besonders Schwierigkeiten und Lösungsmöglichkeiten im ländlichen Raum, ne? Sharing-Modelle waren Thema. Wir haben uns eine autofreie Innenstadt angesehen. Also ich würde sagen, es war ein ziemlicher Rundumschlag, den wir da versucht haben.
Ja, und ich finde, zu diesem Rundumschlag müssen wir uns heute mal in unsere Fraktion einen sachkundigen Einwohner dazu holen. Was heißt einen sachkundigen Einwohner? Den sachkundigen Einwohner zum Thema. Er ist der Experte für Politik und Megatrends, einer der profiliertesten Zukunftsdenker in Deutschland, Leiter des Berliner Büros des Zukunftsinstituts, Kolumnist bei Kommunal und Autor des Buches Eine bessere Zukunft ist möglich. Und über genau diese bessere Zukunft in der Mobilität wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Dr. Daniel Dettling.
Hallo, freue mich sehr.
Ja, auch von mir ganz herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit nehmen und für unsere ungewöhnliche Fraktionsgemeinschaft. Wie haben Sie denn das Wochenende verbracht? Waren Sie mobil?
Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln. Wir waren gestern mit dem Fahrrad im Schwimmbad, im Freibad und der ältere Sohn wollte unbedingt mit dem Auto fahren, weil ihm das alles viel zu anstrengend ist mit 20, 25 Minuten Fahrradweg. Aber er hat sich dann überzeugen lassen, auch weil das Auto derzeit keine Klimaanlage hat. Die muss noch repariert werden. Von daher war es ein erfrischender Ausflug und es war doch nicht so schlimm für ihn.
Sie haben Ihren Sohn überzeugt, dass immer mehr Verkehr auf den Straßen ist und Baustellen und Staus und überhaupt, was mich zur ersten grundsätzlichen Frage der Mobilität nämlich bringt, kann eigentlich die Zukunft aus unseren Straßen überhaupt besser werden oder wird es nicht irgendwie gefühlt zumindest immer schlimmer?
Ja, das mit den Gefühlen, da gebe ich Ihnen recht. In der Tat denken wir insgesamt, früher war alles besser und heute leben wir in der schlimmsten aller Zukünfte. Von daher, ja, wobei früher, als wir aufgewachsen sind in den 70er, 80er Jahren, ich bin Jahrgang 71, da gab es überhaupt keine Klimaanlage, da gab es auch Züge, die nicht klimatisiert waren und so weiter. Von daher, in die Zeit will eigentlich keiner zurück. Wir wissen, die Mobilität gerade in den Großstädten im Schnitt liegt bei 30, vielleicht 35 Stundenkilometer. Fahrrad schaffen sie 20, wenn es gut geht, 25 bei gut ausgebauten Radwegen. Also eigentlich sind sie mit dem Rad oft auch schneller unterwegs.
Wo wir da schon beim Thema Tempo wären, wäre ja die Frage, das haben wir auch in der letzten Folge so ein bisschen besprochen. Einige Bürgermeister hätten ja gerne Tempo 30, ist aber eine sehr kontroverse Diskussion. Generell machen sich viele Leute Sorgen, der Verkehr wird dann noch schleppender, wir brauchen noch länger, um irgendwo anzukommen. Wie sehen Sie das denn? Ist es ein sinnvolles Mittel, diese Tempo 30-Diskussion, oder führt das ins Leere?
Ja, Politik ist lokal und die Wahrheit ist auch lokal. Also ich finde, das sollten die Bürgermeister vor Ort entscheiden. Von daher ist die Öffnungsklausel beziehungsweise die Möglichkeit des Bundesgesetzgebers, dass die Kommunen das vor Ort entscheiden können, völlig richtig. Das kann man, glaube ich, nicht durch die Bank für jede Gemeinde, für jede Kommune eins zu eins durchexerzieren. Das muss jede Kommune für sich entscheiden. Aber in vielen Orten ist das sicherlich sinnvoll. Lieber konstant 30 als mal 50, mal 20, mal 0. Ich glaube, so fließender Verkehr, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und da kann man gerade mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, aber auch von intelligenten Verkehrsströmen schon mehr machen, als wir aktuell machen.
Wenn ich mir das anhöre, dann ist immer so ein bisschen die Alternative, wenn ich schon mit einem Zukunftsforscher mal spreche, Elon Musk träumt ja als Alternative vom Stau immer so ein bisschen von diesen unterirdischen Straßen. In Kalifornien gibt es sowas ja auch schon. Tunnel mit E-Fahrzeugen, sind unsere Kommunen demnächst unterkellert? Glauben Sie an solche Modelle?
Ja, es gibt ja auch die Vision des Fliegens, des Lufttaxis. Das war ja vor 10 Jahren. Wir erinnern uns an das legendäre Interview mit der damaligen Digitalisierungsministerin Doro Beer und Mariette Slomka im ZDF. Ja, davon sehen wir aktuell auch noch nichts. Also es gibt immer so beliebte Visionen, die auch schon 100 Jahre alt waren. Da gehört die Tunnelvision oder die Lufttaxi-Vision dazu. Scheitert oft dann an den Realitäten, an den Hindernissen, Regulierung etc., Haftung. Wer übernimmt dann die Haftung, wenn was passiert? Das sind ja keine trivialen Fragen. Die Untertunnelung haben wir ja schon mit den U-Bahnen in vielen Großstädten. Dass jetzt die Autos auch noch unter Tunnel fahren, ja, auch das gibt es ja schon. Ja, wir denken an die großen Tunnel, die es gibt, die auch gebaut werden. Aber dass das durchgängig wie Maulwürfe die Mobilität in Zukunft passiert, das ist da ein großes Fragezeichen. Ich denke, die Wahrheit ist auch hier wieder multimodal. Es wird verschiedene Optionen geben und das ist ja auch letztendlich gut so, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Verkehrsteilnehmer die Wahlfreiheit haben.
Deutlich praxisnäher als die Autotunnels unter all unseren Städten ist ja generell die E-Mobilität, die sich ja nach und nach weiter durchsetzt. Und die generell häufig als Lösung genannt wird für einen nachhaltigeren, klimaschonenderen Verkehr. Würden Sie sagen, wenn man jetzt sieht, dass die Ladeinfrastruktur an vielen Stellen noch fehlt oder noch nicht ausreichend ist, dass der Wechsel von anderen Antriebsformen zur E-Mobilität einfach eine ganze Weile brauchen wird und der Strommix auch noch in gewisser Weise zu wünschen übrig lässt, dass Elektromobilität tatsächlich die Lösung ist, oder ist es Teil der Lösung, oder brauchen wir andere Ideen?
Für die nächsten 10, 15 Jahre ist es sicherlich die Lösung, die Elektromobilität. Die Chinesen gehen massiv rein. Ich habe heute Morgen erst wieder gelesen, dass in wenigen Jahren ein Großteil der E-Autos in Deutschland, die verkauft zugelassen sind, auch aus China kommen. Also das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Gamechanger sein, die Elektromobilität, auch für das Thema Klima. Die Autos werden günstiger, sie werden mehr Reichweite haben, sie werden besser aussehen. Von daher wird das schon die Technologie sein, die sich durchsetzen wird. Aber es wird auch andere Technologien geben, es wird Hybrid geben, es wird auch Wasserstoff geben. Gerade glaube ich, im ÖPNV, Busverkehr ist Wasserstoff sicherlich hochinteressant bei den Flotten. Es wird sicherlich auch nach wie vor die Verbrenner geben, die wesentlich effizienter sind, vielleicht auch im E-Fuel-Bereich dann entsprechend interessant sind für die, die sich's leisten können. Ist auch immer eine Frage des Preises am Ende. Mobilität wird sicherlich auch in gewisser Weise teurer werden. Das ist auch Teil der Wahrheit.
Wobei das sich widerspricht. Sie sagen auf der einen Seite, eigentlich müsste Mobilität ja günstiger werden, weil Fahrzeuge günstiger werden. Auf der anderen Seite teurer, reden wir da über Strom, über Wasserstoff, dass diese Dinge teurer werden, weil die Autos an sich, Sie sprachen China an, da kommt ja mit den ganzen neuen Modellen, die dort aus China gerade kommen, eher eine, ja, Billigvariante zu uns, oder?
Richtig, aber die Folgekosten, die Nebenkosten werden teurer. Das ist wie beim Haus, bei der Immobilie. Sie werden mehr für die Infrastruktur zahlen müssen. Sie werden teilweise auch mehr für den Strom zahlen müssen. Stichwort CO2-Zertifikatehandel. Das wird teurer. Steuern vielleicht auch, gerade in den Städten. Parkraumbewirtschaftung wird teurer. So gesehen, grosso modo, insgesamt wird die individuelle Mobilität teurer. Das glaube ich schon. Die öffentliche ÖPNV wird dagegen günstiger werden, glaube ich. Das sehen wir in der Debatte des 49-Euro-Deutschland-Tickets. Da wird es eine Bewegung geben, dass gerade diese städtische, urbane, aber auch ländliche Mobilität öffentlich subventioniert, co-subventioniert wird. Also so gesehen verschiebt sich das. Individuelle Mobilität wird teurer werden, die öffentliche eher günstiger.
Über ÖPNV werden wir gleich nochmal einzeln reden, nur weil wir gerade über China sprachen, dann nochmal so als Nachfrage. Da sind ja auch andere Modelle, weil es eben gerade aus chinesischer Sicht oder insgesamt auf dem asiatischen Markt eben sehr viel teurer ist, so Themen wie Carsharing, On-Demand-Dienste. In Deutschland habe ich den Eindruck, bisher funktionieren die meisten dieser Systeme eher schlecht. Wird das ein Modell auch für Deutschland sein oder ist das auf Deutschland so nicht übertragbar, was wir da aus vielen anderen Ländern im Moment erleben?
Die Chinesen machen sich natürlich in gewisser Weise leicht, weil sie per Ordre de Mufti top-down durchregulieren können. China hat ja private Fahrdienste wie Uber gar nicht zugelassen bzw. verboten. Auch die private Automobilität wird in China massiv reguliert, bis hin verhindert in den Großstädten, natürlich auch aus naheliegenden Gründen, Stichwort Smog, oder auch weil einfach kein Platz da ist. Von daher, in einer Diktatur geht so etwas leichter. Die Frage ist, ob das dann auch akzeptiert wird. Wissen wir nicht. Da gibt es keine Befunde, jedenfalls keine glaubwürdigen Befunde aus China. Aber wir werden auch, glaube ich, in Deutschland zunehmend solche Lösungen, Carsharing-Lösungen haben. Auch wieder eher im kommunalen Bereich, im öffentlichen Bereich. Denken Sie an die sogenannten Mobility-Hubs in München, Bremen und Berlin. Ich glaube, diese Lösungen setzen sich zunehmend durch. Hier bei diesen Hubs bündelt man Angebote von Carsharing, Autos über Leihräder bis hin zu Elektrorollern. Und das große Ziel dieser Hubs ist, dass man innerhalb von 5 bis 10 Gehminuten solche Angebote teilen, nutzen kann. Und am Ende ist es natürlich auch eine Frage des Preises, der Finanzierung. Aber ich denke, solche Hubs, solche Lösungen werden sich durchsetzen, auch in Deutschland.
Wo wir jetzt schon ein Stück weit vom Individualverkehr abgekommen sind, würde ich gerne nochmal mit dem Thema ÖPNV kommen. Das ist ja so die erste Alternative, die einem einfällt zum Individualverkehr oder die wir vielleicht in Deutschland als erste sehen. Da haben wir in der letzten Folge relativ eingehend darüber gesprochen, dass es im ländlichen Raum ja doch noch deutliche Probleme gibt mit dem ÖPNV. Die wenigsten Leute werden wahrscheinlich dazu bereit sein, im ländlichen Raum auf ihren PKW zu verzichten und dann die paar wenigen Buslinien zu nehmen, die zur Verfügung stehen. Denken Sie, es gibt eine Möglichkeit, den ÖPNV attraktiv auch im ländlichen Raum zu machen, oder braucht man das gar nicht erst anzugehen?
Doch, auf jeden Fall. Also das wäre sonst eine Aufgabe auch des ländlichen Raums. Und das hätte natürlich massive politische Folgen, wenn wir hier den öffentlichen Nahverkehr nicht ausbauen. Von daher, das ist schon mal aus politischen Gründen, glaube ich, nicht durchsetzbar und wäre auch aus technischen, aus Zukunftsgründen. Die Leute brauchen in Zukunft einen Mix an Angeboten, wäre das auch kontraproduktiv, hier auf den öffentlichen Nahverkehr zu verzichten. Ich denke, autonome Bürgerbusse sind eine Variante, die in den nächsten 5 bis 10 Jahren kommen werden in den ländlichen Regionen. Auch sogenannte Robo-Cabs, autonome Taxis oder Fahrdienste, gerade für die ältere Bevölkerung, wäre das eine Möglichkeit. Die sind dann wesentlich langsamer, aber dafür sicher und auch günstiger als ein Privatauto. Viele Ältere werden vielleicht gar nicht mehr individuell mobil sein können im ländlichen Raum. Wir haben eine massive Alterung der Bevölkerung in den nächsten 10 Jahren. Von daher ist das, glaube ich, auch eine Frage der Demografie, dass sich solche Lösungen auch mit durchsetzen in den ländlichen Regionen. Das ist auch die Aufgabe des öffentlichen Nahverkehrs, auch solche Gruppen zu erreichen. Also von daher, ich glaube, mit dem Angebot kommt dann auch die Nachfrage. Ja, und nicht auf die Nachfrage warten und sagen, die Leute wollen es nicht und dann bieten wir es erst gar nicht an. Sonst braucht eine gewisse Zeit, die müssen sich dran gewöhnen an solche Dienste, Services und dann werden sie auch genutzt.
Diese Nachfrage bedingt natürlich auch immer, dass tatsächlich Menschen noch mobil sein wollen. Wir haben vorhin gesagt, wie wichtig uns allen irgendwo Mobilität ist. Aber gleichzeitig haben wir diesen Gegentrend im Moment, wo ich mir so ein bisschen Gedanken mache, Stichwort Homeoffice, Stichwort, die Menschen sind viel häufiger, sage ich mal, dort und müssen nicht mehr täglich beispielsweise zur Arbeit fahren. Ich mache mal ketzerisch, muss der Deutsche von morgen eigentlich wirklich noch so mobil sein, wie er es heute ist? Oder welche Folgen ergeben sich aus so etwas wie Homeoffice-Trend und Ähnliches auch für den ÖPNV? Der dann eher klagen müsste, Hilfe, ich habe weniger Nutzer und dadurch wird es wieder weniger wirtschaftlich.
Ja, in der Tat, Mobilität ist ein Urbedürfnis. Wir wollen uns bewegen, auch in den eigenen vier Wänden, auch wenn wir rausgehen im eigenen Kiez oder im Dorf. Die Bewegung ist, glaube ich, ein Urbedürfnis, von A nach B zu kommen. Was wir nicht haben wollen, ist Verkehr. Ja. Also wir wollen Mobilität und bekommen den Verkehr und daran leiden wir ja. Ja, das macht dann auch schlechte Laune, Staus und volle U-Bahnen, nicht fahrende Züge, Flugzeuge, wo man dann schlechtes Gewissen hat und so weiter. Das ist am Ende auch eine Frage der Diskussion, der Ziele, der Kommunikation auch. Und da spielt das Thema Homeoffice natürlich eine große Rolle, weil wir werden in Zukunft, viele von uns machen das schon jetzt, ein Teil von zu Hause aus arbeiten oder im Nahfeld arbeiten. Stichwort Coworking setzt sich ja auch zunehmend im ländlichen Raum durch. Von daher, auch das ist wieder eine Erhöhung der Wahlfreiheit, der Vielfalt an Mobilität, an Arbeiten. Und das hat natürlich eine große Zukunft, weil es auch gerade den ländlichen Raum aufwertet. Wir haben ja früher diese Schlafstädte gehabt, diese suburbanen Schlafstädte, wo die Leute gependelt sind. Und wenn jetzt ein Teil der Zeit, ein, zwei Tage in der Woche, das zu Hause möglich ist oder vor Ort möglich ist, wertet das natürlich auch die Dörfer, die kleinen und mittleren Städte auf und es entstehen hier wieder neue Dienstleistungen. Denken wir an Cafés, an Restaurants, an Freizeitmöglichkeiten, an Sportmöglichkeiten etc. Von daher ist das kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Homeoffice und Büro pendeln und zu Hause bleiben. Und das ist nicht nur eine Frage von Klimaschutz, sondern es ist auch eine Frage von letztendlich Lebensqualität auch, ja.
Wo wir beim Thema Vielfalt von Mobilität sind. Im Prinzip haben ja die meisten Menschen unterschiedliche Möglichkeiten, sich fortzubewegen. In der Stadt meist ein paar mehr, aber auch in kleineren Gemeinden hat man ja einen Bus. Man kann sich selbst fortbewegen mit dem Auto oder dem Fahrrad. Man kann aber auch ein Taxi rufen. Es gibt verschiedenste Sharing-Modelle. Das setzt sich auch im ländlichen Raum immer weiter durch. Am Ende sieht man aber häufig, dass die Leute sich dann am Ende doch eher auf den PKW verlassen, weil sie vielleicht auch gar nicht so richtig wissen, wie könnte ich verschiedene Verkehrsmittel gut miteinander verbinden? Was ist ein sinnvoller Weg, von A nach B zu kommen, vielleicht auch ohne den PKW? Ich denke, da brauchen wir ja wahrscheinlich mehr Möglichkeiten, das Leuten schnell zu zeigen. Was ist da Ihrer Meinung nach vielleicht, was sind da Lösungsansätze? Brauchen wir Mobilitäts-Flatrates, die es generell einfacher machen? Oder gibt es da vielleicht andere Ansätze?
Ja, Mobilität ist auch, glaube ich, immer eine soziale Frage. Also nicht nur im Sinne von finanziell, sondern auch im Sinne von Nachbarschaft. Gerade im ländlichen Raum ist das unheimlich wichtig. Es ist auch ein Asset letztendlich. Warum ziehen die Leute in den ländlichen Raum? Wegen der Nachbarschaft, wegen der Vereine, des Ehrenamts, des Engagements und so weiter. Und von daher, wenn wir Mobilität auch im Sinne von Nachbarschaftlichkeit denken im ländlichen Raum, ergeben sich da neue Konzepte, neue Möglichkeiten. Mit Fahrzentralen gibt es ja im letztendlich interregionalen Bereich schon lange. Warum nicht unkompliziert so etwas vordermöglichen? Wer jemand mitnimmt, bekommt dafür eine Erstattung oder einen Gutschein, wie auch immer, vom Finanzamt oder von wem auch immer. Das sollte man möglichst unkompliziert machen. Und das ist dann quasi ein Positivsummenspiel für beide. Und solche Konzepte, glaube ich, werden kommen in den nächsten Jahren. im urbanen Bereich wird es auch ein Mix geben an öffentlich und privat. Ich denke, gerade in den Innenstädten kommt das Fahrrad, der Fußgänger, die Fußgänger werden zunehmen. Das heißt, die Raumfrage wird sich zuspitzen. Wem gehört der öffentliche Raum in den Innenstädten? Aber auch hier war nicht vor einem Kulturkampf. Wir sollten das nicht zu einem Kulturkampf machen, sondern das kooperativ in Form von Dialogen versuchen zu lösen. Am Ende muss die Politik natürlich entscheiden. Das ist klar. Aber hier können wir, glaube ich, auch viel von anderen Ländern lernen. Am Ende ist es eine Frage auch der Investition. Ja, was ist uns öffentlicher Verkehr wert? Was ist uns Infrastruktur wert? Andere Länder geben da wesentlich mehr aus, beispielsweise im Zugverkehr. Das wissen wir alle, dass Schweiz und Österreich wesentlich mehr investieren in den Zugverkehr als Deutschland. Im Radverkehr ist es noch viel schlimmer. Da geben andere Städte wie Amsterdam, Kopenhagen das 4- bis 10-fache aus pro Bürger. Auch hier sind wir eigentlich eher noch Entwicklungsland in Europa.
Das bringt mich genau auf die Frage, weil Sie es kurz angesprochen haben, das Thema Radverkehr hatten wir eben sonst vorhin noch gar nicht gesprochen. Welche Rolle wird der Radverkehr spielen? Weil dahinter, und Sie haben gerade ein paar Zahlen ja schon genannt, die Kommunen natürlich in erster Linie diejenigen sind, die dann auch Fahrradwege und auch Fußwege ausbauen müssen. In diesem gesamten Mix, das wird zunehmen, so wie ich Sie verstanden habe. Und was bedeutet das dann für die Kommunen? Was müssen Sie konkret tun?
Ja, es fängt an von sicheren Radwegen, breiteren Radwegen bis hin zu intelligenten Ampelsystemen, dass der Verkehr dann auch fließt, auch beim Radverkehr, dass sie dann auch schneller von A nach B kommen. Und das hat interregional, da lautet das Stichwort Radschnellwege, dass wir die massiv ausbauen, dass sie auch innerhalb von 30, 25 Kilometer den suburbanen Raum intelligent anschließen. Ich denke, da sind wir gerade am Anfang der Technologie, was die E-Mobilität im Radverkehr angeht, Stichwort E-Bikes. Da ist noch viel Potenzial, viel Luft, also da könnten Sie die 25, 30 Kilometer entsprechend auch in einer Dreiviertelstunde, knappen Stunde erreichen. Und das ist natürlich extrem attraktiv, glaube ich, auch würde den suburbanen Raum aufwerten, auch den sogenannten peripheren Raum, weil der Raum dahinter quasi dann über E-Mobilität, Elektroautos, Bürgerbusse, neuer Nahverkehr entsprechend auch angeschlossen werden kann. Und das ist natürlich spannend auch für die Räume insgesamt. A und O sind intelligente, schnelle Radschnellwege zwischen den Metropolstädten, zwischen den Regionen, zwischen den kleinen und mittleren Städten. Das ist ein großer Gamechanger in den nächsten Jahren.
Ein Thema, das uns ein bisschen vielleicht wegführt von klassisch Mobilität, das aber, glaube ich, auch den Radverkehr befeuern könnte, ist das Thema 15-Minuten-Stadt. In Großstädten ist das ja gerade ein wichtiges Thema, der Versuch des Menschen von ihrem Heim aus alles, was sie im Alltag benötigen, in 15 Minuten erreichen können. Das reduziert ja Mobilität beziehungsweise macht möglich, dass man eben seine Erledigungen auch nur zu Fuß oder nur per Fahrrad erledigen kann. Im Moment, wenn diese Diskussionen aufkommen, sagt man immer gerne, gut, im ländlichen Raum ist das keine Option. Gleichzeitig muss man aber ja auch sehen, dass gerade in den Dörfern das früher ganz normal war, dass man seinen Bäcker, seinen Metzger, seinen Tante-Emma-Laden in 15 Minuten erreichen konnte. Würden Sie sagen, dass das nochmal herstellbar ist, diese Infrastruktur auf Dörfern, oder ist das heute wirklich eine exklusive Großstadtdebatte?
Ja, die 15-Minuten-Stadt oder den 5-Minuten-Raum hatte man früher in der Tat in den Dörfern. Das hat sich verschoben durch die Suburbanisierung, durch die großen Einkaufszentren, durch die individuelle Mobilität. Ich glaube, es wird da kein Zurück mehr geben. Aber der umgekehrte Trend, dass die Städte quasi das mit aufsaugen, mit anbieten, zum Leitbild machen, das Dörfliche in der Stadt, das ist natürlich ein spannender Trend. Die Stadt wird sozusagen zum Dorf, zum Kiez, wo innerhalb von wenigen Minuten alles erreichbar sein soll. Und umgekehrt werden die Dörfer, der ländliche Raum, urbaner, suburbaner, in gewisser Weise auch Metropolitan und das ist natürlich spannend. Ja, das ist das, was wir in der Zukunftsforschung als Lokalisierung beschreiben. Ja, das ist das Globale, das Lokale, das Urbane, das Dörfliche, dass diese Räume verschwimmen, ineinander aufgehen und Stichwort Digitalisierung, das wird auch den lokalen, den regionalen Raum aufwerten. Telemedizin, Homeoffice haben wir schon angesprochen. Sie brauchen in Zukunft gar nicht mehr die langen Wege zu gehen ins nächste Krankenhaus, es sei denn, Sie haben Notfall oder zum Hausarzt. Sie können vieles auch über Telemedizin machen. Auch das Thema Kultur, ja, wer es gerne hat, kann sich natürlich auch Opern, Gottesdienste, Theateraufführungen und Kinoaufführungen in eigenen vier Wänden anschauen oder anhören. So gesehen sind diese Angebote via Streaming, schnell im Internet, auch in den eigenen vier Wänden möglich. Also das, ich glaube, im regionalen, ländlichen Raum wird das Thema 15 Minuten statt digital und interessanterweise im urbanen Raum wird es dörflicher, wird es physischer. Ja, weil die Leute, das ist ja der Vorteil von Großstädten, dass man die Physis hat, die Körperlichkeit, die Erreichbarkeit, ja. Und das sind spannende Trends, ja, die ergänzen sich, die bereichern sich.
Diese Möglichkeit, dass eben das Dorf urbaner wird, hat, Sie haben es im Prinzip angedeutet, ganz viel mit Digitalisierung zu tun. Ich komme da bei Mobilität nochmal abschließend so ein bisschen auf die Frage. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass technisch zwar vieles möglich sein wird, aber was glauben Sie, welche Rolle wird da so diese typische German Angst am Ende spielen? Also sind die Deutschen zum Beispiel bereit, egal ob beim ÖPNV oder auch beim Individualverkehr, beim beispielsweise autonomen Fahren wirklich, bereit, die Kontrolle auch wirklich abzugeben? Also ist der Deutsche bereit, diese Technik auch wirklich zu nutzen oder sagt er, kommt mir gar nicht ins Haus?
Ja, absolut. Wir sind Kontrollfreaks. Da sind andere Länder weiter, die sind da etwas risikofreundlicher. Ja, sie brauchen in der Mobilität, müssen die 3S zusammenkommen. Ja, es muss sicher sein, es muss sauber sein, es muss relativ schnell sein im Vergleich zu anderen Verkehrsmedium. Der eine verzichtet dann vielleicht auf die Sauberkeit oder auf die Schnelligkeit, aber auf Sicherheit will eigentlich keiner verzichten. Aber wenn wir heute in ein Flugzeug steigen oder eine U-Bahn, da sind die Fahrer, Fahrerinnen ja eigentlich auch nur noch da, damit wir keine Angst haben. Sonst läuft es ja schon autonom. Ja, so gesehen ist das auch eine subjektive Frage. Es wird, glaube ich, ein Anfang sein. Die werden langsam fahren, diese Bürgerbusse, damit wir uns sicher fühlen. Dann werden die Geschwindigkeiten vielleicht ein bisschen gesteigert. Aber es wird, glaube ich, nicht so sein, dass wir auf den Autobahnen oder im Flugverkehr völlig ohne Fahrer, Fahrerinnen auskommen. Das werden eher assistierte Systeme sein. Am Ende hat der Mensch auch aus Haftungs-, aus Versicherungsgründen natürlich das Prä, den Hut auf und muss die Verantwortung übernehmen. Es wird ein Mix sein, aber die German Angst spielt sicherlich in den nächsten Jahren hier auch eine Rolle. Aber interessanterweise werden, glaube ich, die jungen Alten werden da, glaube ich, zur Avantgarde dieser neuen Mobilitätsbewegung sein, die 60- bis 70-Jährigen, auch weil sie oft gar keine Möglichkeit haben. Ja, sie müssen quasi sich darauf einlassen, weil sie nicht mehr diese Art von individueller Mobilität haben können, gerade im ländlichen Raum. Das wird spannend sein. Also vielleicht können da dann auch die Jüngeren von den Älteren lernen.
Herr Erhardt hatte jetzt zum Abschluss eine eher in die Zukunft gerichtete Frage, in die etwas weitere Zukunft. Meine Frage würde jetzt eher auf die nähere Zukunft blicken. Wir haben ja sehr, sehr viele unterschiedliche Entwicklungen besprochen, Möglichkeiten, Mobilität zu verbessern oder generell klimaschonender zu machen. Einiges davon wird länger dauern. Verschiedene Sachen sind leichter politisch umzusetzen als andere. Meine Frage wäre, wenn wir jetzt einmal voraussetzen, dass unser Ziel ist, dass unsere Mobilität insgesamt nachhaltiger wird und das möglichst schnell. Was wären da die ersten Schritte, die politisch-ökonomisch schnell durchsetzbar sind und die einen hohen Effekt haben würden für unsere Mobilität?
Sie meinen das Thema CO2-Freiheit, Klimaneutralität?
Wenn wir jetzt voraussetzen würden, dass das Ziel ist, ich würde sagen, politisch ist es das, gesellschaftlich ist es wahrscheinlich streitbar.
Ja, die Zustimmungsraten sind ja sehr hoch, was Klimaneutralität als gesamtgesellschaftliches Ziel angeht. Es muss natürlich sozial verträglich sein. Es darf niemand überfordern. Von daher ist es eine Frage der Zeiträume. Das haben wir in der Heizungsdebatte ja gesehen. Von heute auf morgen wird es, glaube ich, eher auf Widerstand stoßen. Es ist ein langsamer Prozess, aber das Thema E-Mobilität wird ein Teil der Klimaneutralität sein. Das Thema Radverkehr wird ein Teil der Klimaneutralität sein. Öffentlicher Nahverkehr, auch im Fernverkehr werden sich, glaube ich, auch die Züge, der Bahnverkehr durchsetzen. Und zumindest was die Entfernung von 3 bis 4, 4,5 Stunden angeht. Also so gesehen wird es ein Mix sein. Und ich denke, dass wir die Ziele im Verkehrsbereich, im Mobilitätsbereich auch schneller erreichen, als wir heute annehmen.
Ich habe noch eine Nachfrage. Sie sagten gerade so ein bisschen, die 60- bis 70-Jährigen werden so da ein bisschen die Gamechanger sein. Also unsere Elterngeneration, wenn man denn so will. Ich will mal trotzdem den Blick nochmal ganz nach vorne werfen ins Jahr 2050. Dann bin auch ich jenseits der 70. Machen Sie mir mal deutlich, ich arbeite da natürlich immer noch journalistisch rein aus Interesse. Ich wohne weiter auf dem Dorf. Mein E-Auto, das ich im Moment fahre, wird leider schon verschrottet sein, obwohl ich es sehr, sehr liebe. Wie werde ich mich im Alltag fortbewegen?
Im Jahr 2050. Ich glaube, Sie werden auch mit einem sicheren und schnellen Fahrrad mit unterwegs sein. Vielleicht so ein Lastenfahrrad, wo Sie das ein oder andere auch transportieren können. Das wird viel Spaß machen. Sie werden draußen an der frischen Luft sein. Sie werden ab und zu auch mit dem Nachbarn vielleicht fahren, der ein bisschen jünger ist oder mobiler ist als Sie und der da vielleicht einen Gutschein kriegt oder eine Einladung von Ihnen zum Skat oder zum Bier. Sie werden in einen autonomen Bürgerbus steigen, vielleicht betrieben von den Öffentlichen der Kommune oder der Bahn um die Ecke. Sie werden da verschiedene Möglichkeiten der Mobilität haben. Lufttaxis wird es, glaube ich, im Jahr 2050 nicht geben.
Okay, ich lerne. Ich bin mit den 30 Jahren immer noch fit und ich sollte dringend Skat spielen lernen.
Oder Schach oder was auch immer.
Mir würden bestimmt auch noch 1000 Fragen einfallen, die ich gerne stellen würde. Aber auch jedes Sachkundigengespräch muss irgendwo ein Ende haben. Ich würde sagen, wir haben heute wirklich sehr wichtige Einblicke bekommen von unserem Gast Daniel Dettling zur Zukunft der Mobilität. Als kleinen Einschub würde ich dazu gerne noch sagen, dass Herr Dettling auch bei unserem Forum Kommunal am 7. und 8. September in Hildesheim dabei sein wird als Redner. Alle Infos, die Sie vielleicht haben möchten zu unserem Forum, alle Workshops, Diskussionsrunden, alle Menschen, die sprechen werden, finden Sie auf der Website www.forum-kommunal.de. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes, sodass Sie das in der Beschreibung der Folge einfach ansteuern können. Aber jetzt möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herrn Dettling, für dieses sehr, sehr interessante Gespräch.
Ja, danke Ihnen.
Ja, danke auch von unserer Seite. Wir haben übrigens noch einen dritten Teil zum Thema kommunale Mobilität geplant nach unserer Fraktionssitzung, Teil 1, jetzt also unser sachkundiger Einwohner. Ich glaube, wir haben genug Stoff für eine lebhafte, überfraktionelle Diskussion. Die wollen wir machen in 4 Wochen. Im dritten Teil von Kommunalperspektive, die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Diskussionspartner, die verschiedenen Positionen und Fraktionen. Rebecca, wen werden wir da erwarten?
Genau, in der letzten Folge wird auf jeden Fall zugegen sein Florian Krummheuer. Der ist promovierter Raumplaner und berät mit seiner eigenen Firma unter anderem zur Planung von On-Demand-Verkehren, aber auch von anderen Nahverkehrsoptionen. Es wird auch da sein Sascha Pallenberg. Er ist Blogger und beschäftigt sich ganz besonders auch mit der Zukunft des Verkehrs, besonders des öffentlichen Nahverkehrs und hat auch spannende Einblicke, weil er selbst mittlerweile als Deutscher in Taiwan lebt, wo der ÖPNV sehr anders organisiert ist als bei uns. Das heißt, auch ein spannender Blick auf diese Mobilitätsform. Und aus der kommunalen Praxis haben wir Sarina Pfründer da. Sie ist Bürgermeisterin der Gemeinde Sulzfeld in Baden-Württemberg. Eine relativ kleine Gemeinde, die trotzdem ein sehr gut funktionierendes E-Car-Sharing hat und damit auch eine sehr spannende Ansprechpartnerin, würde ich sagen.
Ja, ich würde sagen, das lohnt sich. Die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands wieder am 29. August. Die neuen Folgen erscheinen immer am letzten Mittwoch im Monat. Ich bin mir sicher, das ist was für Sie. Bis dahin, danke fürs Zuhören, alles Gute und bleiben Sie hören. Spannende neue Einblicke. Das war Kommunalperspektive, die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Jetzt monatlich überall, wo es Podcasts gibt.
Von uns noch ein Hinweis in eigener Sache.
Merken Sie sich unbedingt den 28. und 29. August vor.
Da startet nämlich das Messeevent des Jahres in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Mehr als 100 Aussteller warten mit innovativen und praktischen Lösungen für Kommunen auf Sie.
Ob internationaler Konzern oder kleines Startup, visionäre Ideen und ihre Macher in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Jetzt kostenfrei anmelden und dabei sein www.messe-kommunal.de.
Die Messe Kommunal am 28. und 29. August in Oldenburg. Wir sehen uns.